Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und...
Moment mal, Frau Inge Büttner-Vogt heißt es. Sie wird ordentlich vorgestellt.
So ist brav. Gut. Heute freue ich mich über meine Gästin Claudia Petschul. Sie ist bei den Diensthunden Rhein-Main, Sicherheit auf 6 Beinen. Sagen Sie bitte ein Hallo zu Ihren Hörern.
Also erstmal ein Hallo an alle Hörer, natürlich ein Wauwau an alle 4-beinigen Hörer, von denen wir auch hoffentlich viele haben.
Mit im Studio ist ein Schipperke. Ich spreche es immer noch nicht richtig aus.
Ein Schipperke.
Schipperke.
Oder eigentlich ganz original wäre es ein Schipperke.
Genau, das ist holländisch, das spricht Frau Petschul auch, das heißt kleiner Schäferhund.
Genau, es ist eigentlich belgisch, der Schipperke sind eine belgische Schäferhunderasse. Sehr klein, sehr handlich, zwischen drei und neun Kilo, sind also echte Westentaschen-Schäferhunde, kommen überall hin, wo ein großer Schäferhund nicht hinkommen kann, aber darüber sprechen wir dann bestimmt später nochmal.
Wunderbar. Gleich geht's weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. In einem Stau zum Beispiel. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Ich war einfach fasziniert von Ihrer Homepage und bitte um Ausführlichkeit bei jedem einzelnen Kapitel.
Gerne.
Es gibt also hier Kapitel von Sprengstoff bis Fütterung. Liebe Frau Petschul, was machen Sie genau?
Unter anderem auch Sprengstoff suchen und füttern, genau wie ich auf meiner Homepage schon gefunden habe. Nein, eigentlich Diensthunde Rhein-Main sagt es eigentlich schon recht genau. Wir machen Diensthunde, das heißt, wir bilden Diensthunde aus, wir führen auch selber Diensthunde, um das nochmal zu präzisieren, was für Diensthunde. Wir sind also keine Polizisten, wir sind nicht öffentlich bestellt. Wir arbeiten im privaten Sicherheitsdienst, also ich auch. Arbeite auch immer noch nachts mit Hund im privaten Sicherheitsdienst. Und wir bilden auch die Hunde aus für den privaten Sicherheitsdienst. Der private Sicherheitsdienst wird für unseren Begriff viel zu selten mit Hund durchgeführt. Mhm. Wir empfinden Hunde deshalb als so hervorragend geeignet, um mindestens einen Kollegen im Sicherheitsdienst zu ersetzen, weil Hunde wunderbar diesen Spagat, zumindest wenn sie gut ausgebildet sind, diesen Spagat hinkriegen, dass sie auf der einen Seite ganz stark für Sympathie werben. Mhm. Also wir sind, als wir noch Citystreifen gemacht haben, immer wieder, auch nachmittags, wenn man dann den Dienst anfängt, von älteren Leuten angesprochen worden, ach, das ist aber ein netter Hund und darf man den mal streicheln? Antwort ist dann natürlich nein. Aber man kann trotzdem wieder Reklame machen, kann sagen, ja, der muss halt aufpassen und warum der halt vielleicht jetzt nicht so ein Schmusehund ist. Und wir haben also ganz, ganz viel Sympathie von Leuten, auch von Kindern erfahren, dadurch, dass wir einen Hund dabei hatten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn dann die Uhrzeit ein bisschen vorgerückt ist und man hat dann vielleicht mit alkoholisierten Zeitgenossen zu tun oder welchen, die denken, naja, komm, die Tuster vom Sicherheitsdienst, die kann mir viel erzählen. Kann ich immer ganz schön diplomatisch, höflich, freundlich bleiben. Der dicke Daumen sitzt bei mir an der Leine und der setzt das dann schon durch, was ich angekündigt habe. Und das hat auch immer sehr gut funktioniert.
Gerade so eine Zwischenfrage. Also es kommt jetzt ein Betrunkener auf Sie zu und sagt, hey Fräuleinchen, was macht der Hund?
Zuerst einmal macht der Hundeführer, der sagt nämlich, bitte bleiben Sie stehen, bitte halten Sie Abstand. Mhm. Und der Hund guckt dann so, also zumindest meiner, guckt dann so, dass der das auch macht. Das heißt, der springt dann da nicht hin und beißt den.
Ja,
also das wäre schrecklich, furchtbar, das wäre furchtbar. Nein, also man muss dann laut und deutlich und muss auch vom Ton her, muss man dem das so sagen, dass der das auch macht. Mhm. So, und dann, wenn der in einem...
Jetzt den Betrunkenen oder
den Betrunkenen?
Also den Betrunkenen.
Ja, ja. Ich meine, der Hund arbeitet ja nicht nur auf Kommando. Also der Hund muss ja ein Stück weit auch selbstständig arbeiten. Mhm. Wenn jetzt jemand tatsächlich, was auch schon passiert ist, ein einziges Mal in wie vielen Jahren, also auch im Sicherheitsdienst, herrscht nicht Wildwest, dass jemand von hinten an einem will und einem übel will, dann muss der Hund nicht abwarten, bis man sagt, Hasso, tu dein Werk. Mhm. Das wäre ein bisschen zu spät, sondern dann muss Hasso schon mal selber machen.
Mhm. Was macht er?
Bedeutet, der hat dann gebissen in dem Fall.
Ah ja. Mhm.
Der hat dann gebissen, ich hatte ihm keinen Beißkorb drauf, weil ich mit dieser Situation nicht gerechnet hatte, aber mein Hund hat den Angriff abgewehrt. Die Person hat dann davon abgelassen, hat also aufgehört, ist stehen geblieben und sie konnte durch die Polizei festgenommen werden.
Mhm.
So, bleiben wir mal wieder, aber das passiert einmal unter tausendmal.
Also,
bleiben wir mal wieder bei unserem Betrunkenen. Das heißt, der Betrunkene kommt, der Betrunkene könnte unter Umständen übergriffig werden oder unhöflich oder so. Das ist meine Aufgabe, ihm zu sagen, bitte bleiben Sie stehen. Mhm. Ich warne dann unter Umständen nochmal nach, sage, bitte bleiben Sie stehen, sonst setze ich meinen Dienst und selbstständig ein. Mhm. So, also bisher sind sie alle stehen geblieben.
Das glaube ich, ja.
So, auch betrunkene Leute, also auch Familienväter trinken mal eine über den Tee. Mhm. Das heißt, auch ein Betrunkener ist nicht notwendigerweise ein Schwerverbrecher, hat also auch Anspruch auf höfliche und ordentliche Umgangsformen. Die kriegt er auch von mir.
Mhm.
Sollte er mir tatsächlich ans Leder wollen, wie schon gesagt, toi, 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 bisher noch nicht passiert, dann habe ich meinen Hund dabei, Gott sei Dank.
Mhm. Das denke ich mir. Also er ersetzt einen Mitarbeiter. So.
Er ist eigentlich was anderes und mehr als ein Mitarbeiter.
Ja,
das ist so. Also gerade dieser Spagat zwischen Schutz auf der einen Seite und Sympathie, also positive Aufmerksamkeit von Seiten der Bürger auf der anderen Seite. Denn Sicherheitsdienst, sind wir mal ehrlich, hat eigentlich einen schlechten Ruf. Und das in ganz großen Teilen auch zu Recht. Das ist einfach so.
Mhm.
Und der Hund kann einfach ein gut erzogener Hund, kann ein wunderbarer Botschafter sein gegenüber den Bürgern dafür, dass Sicherheitsdienst auch ganz anders geht.
Ja, das habe ich auch auf der Homepage gesehen. Jetzt, was mir gut gefällt, ist, dass Sie Wissen sehr gern teilen. Welches Wissen teilen Sie mit wem? Sie sagten ja auch, also Sie teilen Wissen, Sie geben Seminare, Teilen
also ich teile Wissen erstens mal jetzt gerade hier mit Ihnen
genau.
und mit unserem Publikum. Das finde ich auch sehr schön. Also auch für Rückfragen hier zu der Sendung immer gerne, sowohl hier bei Hundimedia als auch bei mir, bei den Diensthunden Rhein-Main nachfragen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ich teile das Wissen eigentlich fast mit jedem, der das wissen will. Das kann sein, könnte sein, im Idealfall mein Arbeitgeber. Der wissen will, sag mal, warum ist denn dein Hund so gut ausgebildet? Warum ist denn der Leihhund, den wir vom Hundeverleiher bekommen, warum kann der denn nur hinterher schleichen? Was ist denn da der Unterschied?
Mhm.
Dummerweise werde ich das von meinem Arbeitgeber nicht gefragt.
Mhm.
Aber auch dieses Wissen würde ich sehr gerne teilen.
Mhm.
Ich helfe sehr gerne Kollegen weiter, die mich entweder anmailen oder die mich anschreiben. Das kann übers Forum sein, über die Wachleute. Oder das kann über eine direkte E-Mail-Kontakt sein. Da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zu mir Kontakt aufzunehmen.
Fällt mir da gerade ein, die NSA hat Sie noch nicht angesprochen, nehme ich an. Ne? NSA kommt nicht zu Ihnen, weil die Hunde können ja schlecht was abhören. Ne?
Naja, ich sag mal, die NSA muss nicht zu mir kommen. Die ist wahrscheinlich schon bei mir.
Ah ja.
Stichwort, was gibt's denn dazu zu sagen, Leihhunde, was ist das?
Es gibt, ich fürchte fast, dass es das in ganz Deutschland gibt, zumindest im Rhein-Main-Gebiet gibt es das, gibt es Leute, die Hunde verleihen. Das heißt, da werden Hunde speziell von Gebrauchshunderassen, die entweder alt sind oder krank oder Wesensmängel haben, werden durch wen auch immer an Gewerbetreibende verkauft, vielleicht auch verschenkt, damit die Zwinger frei werden. Und diese Gewerbetreibenden leihen die Nacht für Nacht oder auch Tag für Tag an Sicherheitsdienste aus. Diese Hunde sind natürlich weder ausgebildet noch in aller Regel gesund. Sie haben auch mit dem, der dann da nachts mit ihnen spazieren geht, überhaupt keine Bindung, wie auch. Die kennen diese Personen gar nicht. Und das Ganze läuft dann unter Diensthundeführer. Wenn natürlich jemand sowas sieht und sich dann Gedanken macht darüber, dass die Qualität des Diensthundewesens in der privaten Sicherheit so schlecht ist, dann ist das richtig, das stimmt. Nur das ist eigentlich nicht das, was wir unter einem Diensthund vorstellen. Das ist eine Krankheit, ist in Holland übrigens bei Strafe verboten. Das kostet, wenn man in Holland bei sowas erwischt wird, bis zu 20.000 Euro. Bei uns ist es leider gängige Geschäftspraxis.
Das sind noch ganz arme, arme Hunde. Also
das sind ganz schlimme und ganz, ganz arme Kreaturen. Ja, ich finde, also sowas ist gar nicht scharf genug zu verurteilen. Leider ist es so, dass tatsächlich auch renommierte Sicherheitsdienste immer noch dieses Unwesen nutzen, warum auch immer, um vielleicht ihre Schichten abgedeckt zu kriegen. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Das ist ja eigentlich ganz klar gegen den Paragraphen 1 des Tierschutzgesetzes, nicht nur die Hundeverordnung, Tierschutzgesetz. Schäden leiden vom Hund abwenden. Der Hund leidet, ja, ganz klar.
Der Hund leidet, ja gut, Paragraph 1 Tierschutzgesetz habe ich mir jetzt so genau noch nicht angeguckt, also zumindest in
es
dem.
Es ist verboten, Tiere.
Und ja, mehr als vermeidbar, das ist richtig. Es ist vor allen Dingen mal ganz sicherheitsdienstspezifisch gegen die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Es gibt ja diese berühmte BGVC 7, das heißt also, das sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, die sich auf den Sicherheitsdienst beziehen. Da wird also ganz eindeutig darauf Bezug genommen, dass diese Hunde mit den vielen wechselnden Hundeführern, dass das überhaupt kein Diensthundewesen im Sinne der Berufsgenossenschaft sein kann, weil es einfach zwischen den beiden keine Bindung gibt.
Trotzdem
wird es nach wie vor gemacht.
Ja.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Mhm. Schade so eigentlich.
Schade, das stimmt.
Ja, wirklich schade.
Vor allen Dingen auch fürs Diensthundewesen schade,
ja.
Denn diese armen Viecher ruinieren natürlich unseren Ruf mit.
Richtig. Und wenn wir gleich darauf kommen, was Sie alles gelernt und gemacht haben, dann ist es wirklich so, dass man nur sagen kann, bitte auf die Ausbildung gucken. Private Sicherheit. Was heißt das? Wer engagiert Sie und warum?
Also private Sicherheit ganz im Allgemeinen hat natürlich an vielen Stellen Aufgaben übernommen, die früher die Ordnungsbehörden übernommen hatten, also das heißt die Polizeien. Das ist ein kleines bisschen der im Prinzip sehr begrüßenswerten Ausbildungsinitiative der Länderpolizeien geschuldet. Einfach deshalb, weil die Kollegen im öffentlichen Dienst natürlich so gut ausgebildet sind, mittlerweile ganz hervorragend ausgebildet, dass sie auch entsprechend teuer sind. Bedeutet, dass also Dienste, wo man glaubt, dass es nicht ganz so viel Hirnschmalz braucht, wie zum Beispiel das Bewachen von Flüchtlingsunterkünften, man dann gerne dem... Ich sag das ja nicht ohne Grund.
Ja, denke ich mir. Ja.
Ich meine, Ironie auch an brauche ich nicht sagen, oder ja. Glaube ich.
Nein.
Sachen, die man, wo man nicht so viel Hirnschmalz braucht, die kann man also getrost dem billigen Sicherheitsdienst überlassen. Wozu das dann führt, haben wir ja neulich erst genügend in der Presse erfahren dürfen oder müssen, je nachdem, wie man es sieht. Gut, das ist einmal allgemein zur privaten Sicherheit. Es gibt private Sicherheitsdienste von ganz, ganz gut bis ganz, ganz schlimm. Also da gibt es wirklich übelste Missstände. Es gibt aber auch ganz hervorragend ausgebildete, sehr, sehr motivierte und hochprofessionelle Sicherheitsdienste wie Kollegen. Da ist die Spannbreite einfach riesen, riesengroß. Leider ist es so, dass gerade die öffentliche Hand gezwungen ist, immer den billigsten zu nehmen. Wie man weiß, wer billig kauft, kauft doppelt, beziehungsweise hätte besser gar nicht kaufen sollen. Aber gut, da sind den öffentlichen, ich sag mal Stichwort Citystreifen, ganz oft die Hände viel mehr gebunden, als die es gerne hätten. Private Sicherheit, was gibt es noch zu sagen? Jetzt gerade in Richtung Sprengstoff spüren. Wer stellt uns ein, wenn wir Sprengstoff spüren sollen? Da arbeiten wir als Diensthund Rhein-Main natürlich mit unseren eigenen ausgebildeten Hunden als Zuarbeiter für große Sicherheitsdienste, die von ihrer Seite aus uns dann als Spezialisten zukaufen, weil das für die viel zu umfangreich und viel zu kompliziert wäre, ständig solche hochspezialisierten Hunde vorzuhalten und im Training zu halten.
Und private Sicherheit, dass jemand sagt, ich muss von hier nach da, fühle mich bedroht, für terroristische Anschläge oder so, kommt sowas auch vor?
Also da wäre ich ganz eindeutig der Meinung, das ist ein Fall für die Polizei. Wenn er also tatsächlich Grund hat, sich zu bedroht zu fühlen. Wir sind keine Strafverfolger. Wir können zum Beispiel dem Ordnungsamt zuarbeiten. Unsere Aufgabe, so habe ich es auch bei mir in der Homepage stehen, genau gesehen, ist eigentlich die, nicht wegzugucken. Aber um tatsächlich Straftaten zu vereiteln oder Straftaten zu verhindern oder Straftaten zu verfolgen, dafür gibt es die Polizei und das ist auch gut so.
Okay. Ja, wir machen Musik.
Ja, dann machen wir wieder ein bisschen Musik. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie brauchen keine Angst am Radio. Rheinwelle bleibt bestehen. Auch dieses Studio wird nicht in deine Bombe belastet oder bestraft oder der Moderator wird irgendwie hier hingerichtet. Nein, weil wir haben schon einen kleinen Hund hier rumlaufen. Wie hieß der nochmal? Der Name vom?
Das ist das Dörfje und Dörfje ist eine 5-jährige Schipperke-Hündin.
Schipperke-Hündin?
Genau, eine Hündin, ein Hornje, ein Schipperke-Song.
Ich kann mich jetzt irgendwie an Rudi Carell erinnern, ja.
Ja, das ist ein 5-jähriges Hornje.
Ja, ja.
Und Dolfje ist auch Sprengstoffspürhündin.
Ah ja, also hat hier schon mal
rumgeschnüffelt. Also wir haben hier eine Bombenstimmung im
Studio. Wir haben eine Bombenstimmung, aber er hat schon mal rumgeschnüffelt, ist alles in Ordnung, ja, alles clear.
War schon. Es ist eben auch ein Stichwort gefallen, Abgrenzung privat und öffentlich. Was kann man denn da zum Beispiel noch als Erklärung sagen?
Also Sicherheit, die von den öffentlichen Stellen gewährleistet wird und Sicherheit, die in den Händen der privaten Sicherheitsdienste liegen, ist ganz einfach das, was im allerweitesten Sinne irgendwie mit Straftaten zu tun hat, ist natürlich Hoheitsgebiet der Polizei. Mhm. Da arbeiten wir vielleicht insofern zu, als dass wir gucken, dass wir natürlich durch unsere Ausbildung auch geschult sind, dass wir wissen, wo guckt man hin, wie gibt man eine ordentliche Personenbeschreibung ab, was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nachts auf Streife bin und sehe irgendwo einen Einbruchsdiebstahl, was mache ich, stelle ich mich dem in den Weg und sage, halt, hier ist der Sheriff, nein, das mache ich natürlich nicht, sondern ich rufe sofort meinen Wachleiter an, dass der die Polizei beifunkt oder anruft. Ich versuche rauszukriegen, wie viele sind das, wo sind sie jetzt, wo sind sie hingelaufen, versuche Personenbeschreibung, Autokennzeichen, damit ich nachher der Polizei das zur Verfügung stellen kann. Hinterherrennen, irgendwie blinder Aktionismus, das ist Quatsch, dafür sind wir gar nicht da. Was wir sehr gut machen können, sind zum Beispiel alles, was in den Bereich der Prävention fällt. Also Citystreifen ist natürlich ein besonders schöner Auftrag, also auch was mir sehr, sehr liegt. Mhm. Das heißt, da sind wir präsent, da zeigen wir den Leuten, wir sind da, wir gucken hin, wir gucken nicht weg. Mhm. Wir sind auch Ansprechpartner, egal ob es jetzt um Ruhestörung geht oder ob es, was weiß ich, die jungen Leute, die sind da schon wieder so laut im Jugendzentrum. Da brauchen die nicht jedes Mal die Polizei zu rufen, sondern da wissen die, ach, das sind doch die Leute vom Sicherheitsdienst. Mhm. Da können wir denen mal Bescheid sagen, dann gehen wir das zu den Jungs, die kennen wir ja auch schon, und können sagen, hier Jungs, sei doch mal so gut, mach doch einfach mal ein bisschen leiser. Mhm. Man muss also da nicht immer gleich den Bizeps schwellen lassen. Ja. Oftmals ist es so, dass man mit ganz normalen, diplomatischen und normalen Reden viel weiterkommt als mit irgendwelchen Gewaltandrohungen. Das ist zum Beispiel was, wo wir tätig sind. Natürlich auch bei der Absicherung von großen Events, bei den Zugangskontrollen, bei Absicherung, auch jetzt gerade wieder durch die Presse gegangen, vom Flugverkehr. Das heißt, die ganze Kontrolle von Gepäck, das obliegt alles den privaten Sicherheitsdiensten. Das sind natürlich Leute, die exzellent geschult werden müssen, denn klar, von denen hängen so und so viele Menschenleben ganz direkt ab. Sicherheitsdienste sind auch damit betraut, zum Beispiel technische Anlagen zu überwachen. Mhm. Also das geht von Kernkraftwerken über große Heizkraftwerke. Dass man da einfach, die Leute müssen natürlich technisch perfekt auf der Höhe sein, dass man also sofort bei den geringsten Unregelmäßigkeiten entweder der Haustechnik Bescheid sagt oder dem anderen Ansprechpartner für diesen Zweck. Also Sicherheitsdienste sind sehr, sehr, sehr weit gefasst und sind im allerweitesten Sinne für die Sicherheit im privaten Bereich zuständig.
Toll. Also wenn ich jetzt in der Fußgängerzone einen privaten Sicherheitsdienst mit Hund sehe, fühlen sich ja die Leute sicherer, wie wenn sie jetzt zwei Streifen sehen. Irgendwie schafft das ein Vertrauensverhältnis. Das erleben Sie auch immer wieder,
wie ja, Sie vorhin gesagt haben. Ja, das ist so. Also das war, ich meine, im Moment mache ich keine Citystreife, weil der Dienstleister, für den ich im Moment arbeite, leider keine anbietet. Mhm. Aber auch unterwegs, auch wenn ich jetzt abends unterwegs bin mit meinem Hund in Frankfurt in der Innenstadt, was am Rand ist von einem von Frankfurts Problemvierteln, habe ich also bisher immer nur positive Rückmeldungen gehabt von den Leuten, was weiß ich, Touristen oder Gästen oder so, die sehen, oh, da ist jemand mit einem Hund. Der Hund ist natürlich gut gepflegt, der ist ordentlich, der macht einen vernünftigen Eindruck, der ist ruhig, der steht also nicht in der Leine und kläfft und ist paranoid, sondern ist ruhig und überlegen, und so muss das auch sein.
So muss das sein, ganz toll. Ich jetzt zu Ihren Ausbildungen komme, das ist ja so unglaublich.
Ja, nochmal Frankfurter Innenstadt, sagt sie gerade. Da gibt's auch im Frankfurter Waldgebiet eine Allianz Arena.
Ja.
Ja, ein Fußballstadion. Wie sieht's denn
war
aus?
War das das Stadion?
Das Waldstadion war das.
Waldstadion.
Ja, ist auch ein Waldstadion. Ist ja gut genug. Also, da ist in der Nähe mehr da die Dippemessen. Ne? Im Welsche ist da was. Genau. Ja, genau da. Da macht er nichts hinter.
Nee, das ist aber das.
Weil da ist die Gefahr ja dauernd irgendwie Präsenz, ne?
Gut, da sitzt auch ein Sicherheitsdienst drin. Ich glaube aber nicht, dass wir das sind. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ja. Aber Stadionbewachung und Stadion.
Einlass und so, ne?
Stadioneinlass, das ist natürlich, das ist nochmal ein Kapitel für sich. Eigentlich auch schön. Also ich war mit unserem Dienstleister auch schon bei der Absicherung von Fußball. spielen allerdings bei Frankfurts, ich sag mal, Frankfurts Heimatclub. Ich fand es
FSV.
Super kuschelig.
Die sind alle brav.
Super kuschelig.
Die sind sowas von brav.
Und nett. Und man hat irgendwie jeden Sonntag immer wieder, war die Mutti kam da mit ihrem Kostümchen. Hat gesagt, ach, was haben sie wieder so schön gespielt.
Ja, dann grüßen wir jetzt mal alle. Ach, alle
ich habe natürlich von Fußball so viel Ahnung wie die Kuh vom Klavier spielen. Ich habe dann gesagt, ja, aber da kamen wirklich Familien und haben einfach nur Spaß gehabt, dass ich mir gedacht habe, man guckt doch mal, so toll kann Fußball sein. Nur ich fürchte, es ist leider nicht überall so. Und ich weiß, dass auch die Stadionbewachung oder Stadionsicherheit im Sinne von Qualifikation und Bezahlung nicht immer so ein ganz großes Ruhmesblatt für die deutsche Sicherheitswirtschaft.
Okay, das haben wir jetzt gerade mal so.
Genau, sagen wir mal so ganz allgemein.
Einfach mal so reingeschmissen ins Thema.
Sie haben jede Menge Prüfungen und Sie können jede Menge. Also ich mache jetzt gerade diesen Paragraphen 11. Also das ist ja nichts, obwohl der mir Spaß gemacht hat, muss ich sagen, ist ja nichts gegen das, was Sie gemacht haben. Also ich habe mir hier mal was rausgeschrieben. Sachkunde nach Paragraph 34 AGBO.
Gewerbeordnung, ja.
Gewerbeordnung, genau. DRV, Diensthunde, ja. Industrie und so weiter.
Und so weiter und so fort. Also, ganz simpel. Die Sachkundeprüfung nach § 34a Gewerbeordnung ist der, ich sag mal, die Grundqualifikation für jeden, der im Sicherheitsdienst unterwegs sein will. Das heißt, es gibt noch ein bisschen was Schlechteres, dann heißt es Unterweisung. dasselbe bisschen luxuriöser ist dann die Sachkunde. Sachkundeprüfung nach 34a Gewerbeordnung, das ist einfach eine Ausbildung über die rechtlichen Grundlagen im Sicherheitsdienst. Da ist ein kleines bisschen Menschenkunde dabei. Es ist ein kleines bisschen Ausbildung in Technik für Alarmsysteme und Überwachungssysteme und so. Das hört sich, glaube ich, sehr viel eindruckerweckender an, als es tatsächlich ist.
Ach so.
Bei den Diensthundeführern Industrie ist es, das ist so genannt worden, das ist ein deutschlandweit, von verschiedenen Industrie- und Handelskammern angebotener Ausbildungsgang oder Zertifikatslehrgang. Die haben das, glaube ich, so genannt, weil das halt eine Industrie- und Handelskammer ist. Also das ist eine einigermaßen ordentliche und auch nachprüfbare Prüfung, also nachprüfbar bedeutet jetzt, die Prüfungskriterien sind nachprüfbar und sind auch beide Begriffe gar nicht so schlecht für Diensthundeführer in der privaten Sicherheit.
Wenn man das jetzt gemacht hat, ist man es dann schon? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Ding ist nämlich, dass sie es auch dann sind, wenn sie es nicht gemacht haben. Also Qualifikation für Pflichtqualifikation für Diensthundeführer in der privaten Sicherheit ist nur und ausschließlich die Unterweisung nach 34a Gewerbeordnung oder, wenn man Zeit und Lust hat, die Sachkundeprüfung für den Hundeführer. Der Hund muss keine Qualifikation haben, überhaupt keine. Es steht zwar in dieser BGVC 7, die wir ja schon mal angesprochen haben vorhin, das ist das Regelwerk der Berufsgenossenschaft, die eine Unfallversicherung ist, für die Hundeführer in der privaten Sicherheit. Da steht zwar drin, er sollte, aber wenn man sich die Durchführungsanweisungen mal genau durchliest und da steht dann ein Satz weiter, drunter steht dann drin, und wenn das nicht hat, ist es auch nicht schlimm, dann ist es nämlich ein Meldehund.
Aha.
Das heißt, es besteht de facto ein vollkommen rechtsfreier Raum für Diensthunde, also für Qualifikation für Diensthunde in der privaten Sicherheitswirtschaft.
Das muss man doch mal wissen.
Das ist so. Also Sie dürfen, wenn Sie wollen, wenn Sie Ihren 34er gemacht haben und nehmen der Oma Ihren Dackel und sagen, das ist jetzt mein Diensthund und Sie finden jemand, der Ihnen das abkauft, ist es nicht verboten. Das ist erlaubt. Das ist dann ein Meldehund. Das Bonmot nachher, ich hoffe, dass es nicht zu speziell wird, Sie bremsen mir, wenn ich es zu speziell werde. Der Dackel darf natürlich jemanden beißen, wenn dieser jemand Ihnen ans Leder will, weil das einfach im Rahmen der Notwehr gedeckt ist. Das darf mein Diensthund auch, mein Ausgebildeter. Der Dackel darf nicht mehr, der Diensthund darf aber auch nicht mehr.
Ja, so ein Dackel macht sowieso schon von vornherein Angst, gell, wenn man
ja,
sieht.
Ja, das stimmt. Ich meine, das mit dem Dackel ist natürlich, es kann auch ein Schäferhund sein, aber de facto ist es so, dass wir alle, Sie und ich, egal was auch immer wir da draußen machen, wir sind können immer nur als Private im Rahmen der Jedermannsrechte unterwegs sein. Entsprechend darf mein Hund mich schützen gegen Angriffe auf mich, Leib und Leben. Das darf der Dackel auch. Bei vielen Diensthundeführern in der privaten Sicherheit herrscht aber leider immer noch die Annahme, dank schlechter Ausbildung, die Annahme, Sie dürften Ihren Hund irgendjemandem hinterher schicken oder anders. Das dürfen Sie natürlich nicht.
Wer
so etwas macht, ist
Fass oder so.
Fass oder wie auch immer, Leine los. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Schlaumeier, die sagen, ach, dann habe ich immer eine zerrissene Leine in der Hosentasche. Also Jungs, die Richter, die ziehen sich auch die Hose nicht mit der Beißzange an. Also da kann man nur sagen, hoffentlich kommt er vor den Kadi und hoffentlich wird er verknackt. Das ist illegal, das ist dumm, es nützt auch nichts. Dafür sind wir auch nicht da. Mhm. Wir sind
also das keine berühmte Fass, mit dem alle irgendwie mal, das ist...
Das Fass ist so ein bisschen, ist noch von aus der Mode gekommen. Also Gott sei Dank muss man sagen, obwohl ob ich dem jetzt Fass sage oder Fleischwurst, der Hund hat ja kein Wörterbuch gefressen. Ja, 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 also dem ist das egal. Mhm. Wenn mir jemand an die Wäsche wollen sollte, ja, also so, dass ich denke, boah, jetzt aber hier muss jetzt mal ein ernsthaftes Notwendemittel her und müsste meinem Hund erst einen Vortrag halten, dass er mich notwehrt, sozusagen.
Wäre es dann, der Falsche.
Ja, dann wäre es der Falsche.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Das wollte ich jetzt mal klarstellen. Jetzt haben Sie aber auch noch Waffenkunde gemacht
und Sprengstoff. Ich habe eine Waffensachkunde. Das ist praktisch, ja, das ist so, obwohl ich überhaupt kein Waffenfan bin. Ich dachte, das gehört zum guten Ton, wenn das im Portfolio mit dabei ist. Ist auch sicherlich so. Ich würde.
Also Sie würden, wenn da einer so macht, wissen, aha, Beretta 6.0 mit.
Nein, nee, nein. Ich würde wissen, ob der die am Lauf hat oder am Griff. Das würde ich hinkriegen, aber ich glaube, das kriegen Sie auch noch hin. Nein, nein, also okay. Da sehe ich meine Fähigkeiten durchaus realistisch. Aha. Ich weiß, dass ich meine Spezialkenntnisse habe, aber die sind nicht dort. Was anderes ist jetzt wiederum mit meinen Genehmigungen und Ausbildungen im Sprengstoffbereich. Das ist natürlich ein ganz anderes Kapitel, ein großes Kapitel, weites Kapitel und auch ein Kapitel, was sehr sinnvoll ist und wo ich auch in der Tat sehr viel gelernt habe, was ich auch immer wieder und immer wieder von Neuem anwende.
Mhm. Aber da ist jetzt kein Rauschgift dabei, gell? Also Rauschgift?
Nein, das ist kein Rauschgift. Das hat zwei Gründe. Zum einen mal nie mehr als eine Substanz auf einem Hund. Kann ich dann nachher nochmal genau erklären, warum das so ist. Und zum anderen hat es auch einen ganz pragmatischen Grund, dass ich als Privatperson zwar mit sehr vielen Auflagen und sehr strengen Überprüfungen an Sprengstoff komme, um die Hunde ausbilden und überprüfen zu können, aber ich komme nicht an echtes Rauschgift, um die Hunde ausbilden und überprüfen zu können. Das gibt einfach in Deutschland die Gesetzeslage nicht her.
Ah, interessant. Oh. Ja, spannend.
Unser Gast oder die Gästin hat ja einen kleinen Hund dabei. Mit dem habe ich mich schon mal angefreundet, weil man weiß ja nie, was er gerade erzählt hat. Da kann man ja dann ruhig mal an die Wäsche gehen, gell? Da kann der nichts machen. Der macht nichts. Der macht da nichts.
Das sagen alle. Der macht nichts. Der will nur
spielen. Meiner tut nichts. Ja, genau. Der will nur spielen.
Ja, okay. Ja, so ist das.
Ich habe eben nach Sprengstoff gefragt, ob es jetzt zusammengeht mit Rauschgift. Geht nicht. Und es gibt dann auch noch einen Ersatzstoff.
Es gibt zu allen Substanzen, auf die man Hunde ausbilden kann, käuflich auch Ersatzstoffe, Ersatzstoffe für die Hundeausbildung. Es gibt ja auch in Deutschland jemand, habe ich mal irgendwo in der Zeitung gelesen, der bietet zum Beispiel Drogenspüren an. Da sollen also Eltern die Zimmer von ihren pubertierenden Kindern absuchen lassen nach Joints oder so. Ich meine, mal von der psychosozialen Seite der Geschichte ganz abgesehen, kann ich in Deutschland auf legalem Weg einen Drogenspürhund ausbilden, der anschließend auch was taugt? Antwort: Nein. Als Privater nein. Denn an Drogen komme ich legal nicht ran. Wenn ich illegal mit Drogen zu tun habe, gehöre ich überall hin, wie nur nicht in die Sicherheitswirtschaft. Also das sind Sachen, die schließen sich einfach aus. Ja, jetzt gibt es doch diese berühmten Ersatzstoffe. Die gibt es im Übrigen auch für Sprengstoff. Wenn jemand glaubt, ach, diese Genehmigung, das ist ja alles so schwierig und da muss ich so viel lernen und das kostet so viel Geld, da bestelle ich mir doch lieber so ein Päckchen Ersatzstoffe. In den USA gibt es das besonders gut zu kaufen und bilde meinen Hund damit aus. Frage ist, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wir haben sowas ausprobiert. Ich habe nämlich auch von einem Hersteller von solchen Ersatzstoffen mal so ein Päckchen angeboten bekommen, eine ganze Reihe Substanzen, und habe dann gesagt, ja, natürlich, gerne, solange es nicht kostet, probiere ich gerne aus. Und wir haben das ausprobiert, allerdings nicht nur mit unseren eigenen Hunden, sondern ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe das zum einen in das Institut für Detektionstechnologie bei der Uni Bonn-Rhein-Sieg gegeben, mit denen wir sehr gute freundschaftliche Beziehungen haben, und habe den Herrn Chemiker mal gebeten, schick mir das doch mal bitte durch die Maschine und guck doch mal, was ist das denn überhaupt? Ist das, haben wir eine Chance? Riecht das so? Und der hat uns also ein Diagramm gemacht. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht nach der genauen Bezeichnung für dieses Diagramm, wo also alle chemischen Substanzen über solche Säulen dargestellt werden, wo man genau sieht, aha, das ist das, das, das und das. Es war also noch nicht mal annähernd das Gleiche wie der Sprengstoff, den es repräsentieren sollte. Von dem hat man ja die Diagramme auch. Mhm. Kann man das übereinanderlegen? Hat das was miteinander zu tun? Nein, hat es nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, Hunde, das ist übrigens wirklich so, das kommt tatsächlich von einem Professor von diesem Institut. Hunde können viel, was sie eigentlich gar nicht können dürften.
Was heißt das?
Das heißt, dass Hunde, ich sag mal, unter 3 oder 4 Grad Celsius eigentlich Sprengstoff gar nicht riechen können dürften.
Wieso?
Weil der Gasdruck, das ist zu wenig Gasdruck. Das heißt, da sind zu wenig Moleküle in der Luft verfügbar für den Hund zum Riechen. Also eigentlich dürfte er es nicht riechen können.
Ich habe mal gelesen, der riecht ein Molekül. Stimmt das? Oder? Also doch, und auch nur nicht, wenn es zu kalt ist.
Doch. Er dürfte es nicht, aber er kann es trotzdem.
Aha, und wer sagte, er dürfte es nicht?
Der Professor vom Institut, der sich das ausgedacht hat. Nur, um wieder zurückzukommen zu unseren Ersatzstoffen. Wir haben also, weil wir das eben wissen, nur der Professor, der wusste das. Der wusste das, also eigentlich dürften sie es nicht können, sie können es aber doch. Bedeutet, daher ist noch viel Forschungsfeld.
Toll.
Das ist auch ein sehr, sehr vernünftiges Institut. Wir haben auch viel von denen gelernt. Ich glaube, die haben auch vielleicht so ein bisschen was von uns gelernt. Also ist eine sehr spannende und immer noch sehr fruchtbare Zusammenarbeit, für die wir sehr dankbar sind. Wir haben also jetzt dieses bewusste Päckchen genommen und haben gesagt, gut, das Institut sagt das, jetzt gucken wir nochmal, was die Hunde sagen. Mhm. Und haben das in einem Blindversuch, allerdings nicht doppelblind, sondern nur einfach Blindversuch, an den Hunden ausgetestet und haben festgestellt, dass unter 5 Hunden, mehr hatten wir nicht, also keine richtig repräsentative Untersuchung, aber immerhin, unter 5 Hunden hat es einer vage erkannt, die anderen haben es liegen lassen. Das waren aber alles Hunde, die waren schon auf die Originalsubstanz ausgebildet, waren ja Sprengstoffspürhunde. Ja. Das bedeutet, im Umkehrschluss, ohne dass ich das jetzt so bereits überprüft hätte, aber es lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass diese Gerüche so unterschiedlich sind, dass es schon, also von Ersatzstoff zu Echtstoff, dass es vielleicht ein glücklicher Zufall mal wollen könnte, dass der Hund, der über die Ersatzstoffe trainiert worden ist, nachher mir auch echte Stoffe anzeigt. Mhm. Nur das ist mir im Bereich Sprengstoff eigentlich ein bisschen zu dünn.
Das ist sehr
dünn. Ich glaube,
wenn man weiß, was davon abhängt.
Genau, und ich glaube, wenn man weiß, was davon abhängt, dann muss man nicht wissen oder muss man eigentlich nicht fragen, warum ist die Arbeit mit Ersatzstoffen keine Option? Genau deshalb, sie ist keine Option.
Ganz toll.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Zwei Substanzen auf einem Hund würde bedeuten, mit einem Hund kann man nicht Sprengstoff und Rauschgift gleichzeitig suchen.
Doch, können geht das schon. Können geht das schon. Also können, ein Hund kann eine ganz riesengroße Anzahl von verschiedenen Substanzen erkennen. Nichts anderes tut ja ihr Familienhund auch, wenn sie mit dem spazieren gehen. Der riecht nämlich, oh, das war der Fifi, das war der Lumpi. Mhm. Und hier liegt eine Wurstpelle und da liegt ein Mäusekörtel. Das mehr, was anderes ist ja auch nicht nur, dass der Hund halt dann eine angelernte Antwort darauf hat, die dann eben belohnt wird. Das ist
sehr,
ja im Prinzip
sehr gute Antwort. Eine angelernte Antwort darauf hat, genau.
Genau.
Sie haben gelernt, ihn zu fragen, was er riecht.
Genau.
Ja.
So, das heißt aber, dass wenn ich unter so ähnlichen Settings arbeite, wie jetzt in der Rauschgiftsuche und in der Sprengstoffsuche, würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass der Hund die Anzeigen nicht vermischt. Mhm. Das bedeutet, dass wenn der Hund den Joint vom Bühnenbauer gefunden hat, er mir den nicht als Sprengstoff anzeigt und ich anschließend die gesamte Hauptversammlung räumen lasse. Das wäre etwas, also würde ich fast, na, nicht so der maximale Kunstfehler, aber das wäre schon ein gewaltig großer Kunstfehler. Nein, das macht man nicht, das ist unseriös. Wenn mich mein Dienstleister einkauft, also mein Dienstleister bedeutet der Sicherheitsdienst, der mich praktisch mitverkauft als Dienstleistung für die Absicherung zum Beispiel von der großen Hauptversammlung oder von der IAA oder von irgendeiner anderen großen Messe, dann will der bestmögliche Dienstleistung haben und nicht irgendeinen Erbseneintopf.
Genau. Ja? Mhm.
Und entsprechend so muss ich meine Hunde arbeiten und so muss ich meine Dienstleistung auch erbringen. Mhm. Das bedeutet, zwei Substanzen auf einem Hund, also da gibt es die abenteuerlichsten Geschichten wie Sprengstoffspürhunde, die auch Schimmel riechen und anzeigen. Mhm. Also in meinen Augen ganz großer Kokolores, macht man nicht.
Aha, das ist sehr gut. Und die die Rauschgifthunde, das ist eine Sonderausbildung.
Die Rauschgifthunde das macht nur die Polizei. Warum? Weil andere Leute als die Polizei einfach legal nicht an die Substanzen kommen, mit denen man ausbilden kann. Mhm. Denn der Hund muss ja immer an der Originalsubstanz ausgebildet werden. Bedeutet, der Hund muss lernen, und zwar je früher, desto besser. Wenn ich diesen Geruch in die Nase bekomme, und in der Regel riecht's ja nicht überall nach Drogen, es riecht auch nicht überall nach Sprengstoff. Jetzt wird der ganz kleine Hund damit konfrontiert, dass auf einmal ein ganz neuer Geruch in seine Nase kommt, und gleichzeitig mit diesem neuen Geruch passiert was ganz Tolles, was ganz Spannendes. Entweder es gibt Futter oder es gibt ein schönes Spiel. Mhm. Ja gut, das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten. Es gibt Leute, die mit einem Markersignal arbeiten, also sprich Klicker. Wir sind jetzt gerade im Sprengstoffbereich nicht solche Klickerfreunde. Wir klickern an anderen Stellen gerne, aber dort nicht, weil unsere Anzeigen damit verwässert werden, sage ich mal so. So, das hat ja der kleine Hund gelernt. Also das hat er ja schon von ganz klein auf.
Ich stelle jetzt zu Ihrer Antwort gerade nochmal die Frage, Frühprägung eines Welpen auf Sprengstoff, wie geht das? Nur, dass man die Frage hat.
Also die Frühprägung ist, je früher ich damit anfangen kann.
Was ist
früh? Den Hund früh bedeutet, Dolph hier hat ja einen Wurf gehabt, wo leider nur ein Rüde überlebt hat, und wir haben diesen Rüden früh geprägt auf Banknoten. Mhm. Denn der ist gegangen zu einem Hundeführer, der bei der Schweizer Bundesdruckerei arbeitet und wird dort ausgebildet als Bargeldspürhund. Das ist natürlich sehr spannend, konnten wir auch noch nie. Mhm. Frage, die wir dann gestellt haben, warum zeigt der Hund nicht jeden an? Mhm. Weil ja jeder Bargeld in der Tasche hat. Und
genau, wäre jetzt meine Frage gewesen.
Die erste Frage, wieso zeigt er nicht jeden an? Ja. Der Hundeführer erklärte uns dann, dass er dort er würde tatsächlich jeden anzeigen, nur in dieser Umgebung, in der Hund eingesetzt wird, haben die Leute einfach kein Bargeld dabei, weil die ihre Portemonnaie alle vorne in den Spind legen müssen.
Ach so.
So ist das, genau.
Und die haben nur das Schwarze dabei.
Die haben dann, wenn die welches dabei haben, dann ist es welches, der Druckbogen, den sie sich gerade aus der Maschine gefischt haben und den sie nicht mitnehmen dürfen. Aha. Genau. So, das heißt also, die Frage, was ist früh? Wir haben mit dem angefangen, da war er 8 Tage alt.
8 Tage?
Genau, da war er 8 Tage alt. Mhm. Das bedeutet, da ist die Frau Mama, ist dann gerade mal nach draußen gegangen zum Geschäfte machen und Beine vertreten. Mhm. Der andere von uns hat dann schnell das Gläschen entkorkt, und wo dann wir haben ganz druckfrische Banknoten in Alufolie gefaltet von dem Hundeführer geschickt bekommen. Mhm. Dann hat er das Gläschen vorgehalten bekommen. Mhm. Dann haben wir uns abgesprochen. Ja, hat er schön gezogen. Man hört ja dann, aber er zieht Tür auf, zack, ist die Mama da und hier ist schon die Milchbar. Also so haben wir die ganz frühe Frühprägung gemacht. Mhm. Als wir dann zugefüttert haben, haben wir dann schon angefangen mit drei, vier verschiedenen Gläschen. Mhm. 3 waren leer, in einem waren die Banknoten, und wenn er uns das angezeigt hat, zack, ist dann das Fleisch auf den Boden gestellt worden. Toll. So funktioniert das. Der Vorteil mit der Frühprägung ist natürlich der, dass das, was ein Säugetier in einem so frühen Alter und so positiv emotional verknüpft, ist auslöschungs- und praktisch ermüdungsresistent. Das heißt, diese Hunde suchen dann wirklich um vieles, vieles, vieles länger als ein Hund, der das als Kunststückchen als Erwachsener irgendwann mal gelernt hat.
Toll.
Und die Polizei ist halt in der in der ungünstigen Lage, nur bei denen geht's ja nicht anders, dass die in der Regel erwachsene Hunde bekommen, die das dann eben, ich sag das so, als Kunststück lernen, zu allem anderen auch. Aber diese tiefe emotionale Verbundenheit an den Stoff, wie das sein kann, wenn man das von Welpen an macht, kriegen diese Hunde nicht. Geht ja gar nicht.
Das ist ja auch so, wie wir sie auf uns prägen, indem wir sie eben mit 3 Wochen unter die Achsel klemmen und dann...
Exakt, so ist es, genau. Mhm. Und die Welpen, die wir kaufen, die wir ja also leider dann nicht ab dem 8. Lebenstag haben, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht, die machen also praktisch am 1., 2., 3. Tag, nachdem die bei uns sind, sofort ihre ersten Erfahrungen mit diesem tollen neuen Geruch, der ihnen also ein Universum von Spiel und Futter und Aufmerksamkeit und spannenden Sachen eröffnet, sodass diese Hunde immer sehr, sehr stark emotional positiv gebunden sind an ihren Stoff.
Jetzt kann ich mir vorstellen, die haben nicht immer, die kennen das und die haben jetzt nicht frisches Geld dabei. Es gibt ja jetzt Geld mit Verunreinigung, mit Fingern dran. Es gibt Blüten, es gibt 20er, vielleicht riechen 20er nicht so wie 50er, ich weiß es gar nicht.
Also wir jetzt gerade im Bereich Bargeld ist meine Kenntnis natürlich beschränkt, weil ich mich damit jetzt explizit noch nicht beschäftigt habe. Wir haben aber genau aus dem Grund uns von dem Hundeführer, der dann später der Besitzer werden sollte, von unserem Arzer, druckfrische Schweizer Franken schicken lassen, und zwar von jeder Sorte einen. Und deswegen hatten wir also ein ganzes Potpourri, weil sicherlich riechen die unterschiedlichen Farben unterschiedlich. Ja. ob die Leute jetzt altes Bargeld dabei haben oder nicht, interessiert ja in diesem Einsatzbereich nicht.
Wieso? Also wenn
weil die Leute
kennt also so ein, ich muss jetzt dumm fragen, also Welpe riecht jetzt neues Geld, ja, druckfrisch.
Ja.
So, und jetzt kommt aber ein alter Schein.
Das haben wir nicht probiert, weil wir ihn darauf nicht gearbeitet haben.
Ah.
Weil er ja speziell für diesen Einsatzbereich druckfrisches Geld am Mann.
Ach so,
gearbeitet
also
wurde.
Nur für
wir haben nur
wieder keine zwei Substanzen auf einem
Hund. Auf einem Hund, beziehungsweise es kann schon sein, dass er auch den alten Schein riechen würde, weil da immer noch genug von diesem Farbstoff ist. Kann sein, weiß ich nicht, würde ich mich aber ungern drauf festnageln lassen, weil ich es einfach nicht ausprobiert
habe. Aber spannend, ganz spannend, ja.
Ja, 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 okay. Ja, Dr. Schäuble, geht in Ordnung, geht schon in Ordnung. Ja, ich muss in die Sendung rein. Tut mir leid, Dr. Schäuble, ja. So, ja, das war unser Finanzminister, der will jetzt so einen Hund, der setzt sich mit Ihnen in Verbindung, weil er will ja so unbedingt so einen Hund jetzt in der Schweizer Grenze massenweise einsetzen.
In der Musikpause habe ich jetzt gerade Sprengstoff geschnuppert. Also, der gelatinöse Sprengstoff riecht etwas nach Diesel?
Der, ja, das ist dieses Supergel, was ich mal mitgebracht habe zum dran Schnuppern. Das hat einen ausgeprägt unangenehmen so ein Dieselgeschmack, Geruch, ja, genau. Mhm.
Und das ist ein kleines Döschen mit Löchern drin und die Hunde werden damit trainiert. Es ist also echter, tatsächlicher Sprengstoff, der nicht hier uns zu einer Bombensendung macht, weil der Zünder fehlt.
Genau, weil erstens mal ist die Verdämmung, die Menge ist viel zu gering, also wir arbeiten mit ganz, ganz kleinen Mengen. Es ist kein Zünder dran und es ist nicht richtig verdämmt. Also verdämmt bedeutet gut und fest eingepackt. Diese drei Komponenten machen Sprengstoff auch in verhältnismäßig kleinen Mengen ziemlich ungemütlich. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht. Frage ist, diese Döschen, genau, das sind also Metalldöschen. Es sind deshalb Metalldöschen, weil Sprengstoff ja sehr reaktionsfreudig ist und unter Umständen in Plastik oder Kunststoff sich Drittsubstanzen bilden könnten, die dann wiederum das Geruchsbild verfälschen, auf die wir die Hunde arbeiten.
Deshalb haben Sie es mit Handschuhen angefasst?
Genau, mit Handschuhen fasse ich alles deshalb an, und zwar Einweghandschuhe, die nicht nur so heißen, sondern die auch so benutzt werden, das heißt einmal an, wegschmeißen. Ja, ich kenne auch Kollegen, die sind dann sehr sparsam, und benutzen die Einweghandschuhe gerne mehrfach, also dann brauche ich ja keine
Handschuhe. Die haben das Einweg nicht verstanden.
Genau, die haben das mit dem Einweg nicht verstanden. Das sind ganz simple Dieselhandschuhe, die gibt es für ganz wenig Pfennige oder in jedem Baumarkt. Natürlich ist die Durchdringungszeit wenige Sekunden, aber mehr habe ich es ja auch nicht in der Hand. Das soll eigentlich nur dazu dienen, um die Menge an Fingerabdrücken, das heißt an meinem persönlichen Geruch, an diesen Ausbildungsdöschen möglichst gering zu halten. Das bedeutet, ich weiß genau, ausschließen lässt sich das nicht, nie, aber ich kann es gering halten. Das Metall hat auch den Vorteil, dass ich das tatsächlich dekontaminieren kann. Dekontaminieren bedeutet, das, was an Geruch jetzt drauf ist, ist nachher nicht mehr drauf. Da hilft der Pizzabäcker meines Vertrauens mit einem Ofen, der 360 Grad kann. Und alles, was dann hinten nach wieder rauskommt, riecht nicht mehr nach Sprengstoff.
Nochmal.
Das heißt, also dekontaminieren bedeutet, ich muss es auf
entgiften.
Aber doch nur das Döschen.
Nur das Döschen.
Ohne Inhalt, sonst ist die Pizza
das wollte ich.
Sonst ist die Pizza, genau.
Nein,
der Pizzabäcker meines Vertrauens hat natürlich einen Pyrolyseofen, damit er den nicht schrubben muss, ist klar. Und die können richtig heiß. Damit kann ich dekontaminieren. Ich kann keine Plastikdöschen oder Filmdöschen, die wir auch gerne verwenden, um ganz kleine Mengen Sprengstoff mal irgendwo unterzubringen, um schön verstecken zu können. Die schmeißen wir nachher weg. Also die schmeißen wir weg und nehmen Neues.
Dolphe hat ja gerade eben in unseren Pflanzen Sprengstoff gefunden, gesucht und gefunden. War eine
und
tolle
hat,
Leistung.
Genau, und hat die Leistung, sie hat es halt sehr schön gemacht, das stimmt schon. Was mir wichtig war, Ihnen mal zu zeigen, leider können das die Radiohörer natürlich nicht sehen, denn soweit, dass wir Radio mit Bildern senden können, sind wir nicht, ist die Anzeige vom Sprengstoffspürhund. Wodurch zeigt der Sprengstoffspürhund an, dass er was gefunden hat? Muss der dann bellen, beißen, kratzen? Nein, hier haben wir wieder den Einwegbegriff. Das wäre dann ein sogenannter Einweghund. Denn hätte der etwas gefunden und würde derart undiszipliniert am Stoff sein, dann wäre die Chance groß, dass das in die Luft geht und dass er natürlich, ja klar, explodiert. Ja. Das bedeutet, dass der Sprengstoffspürhund zwar sehr motiviert zu Werke gehen muss und muss sehr viel Freude haben an seiner Arbeit, muss aber in dem Moment, in dem er was gerochen hat, muss er die Quelle ausarbeiten, wo kommt dieser Geruch her. Und an der Stelle der stärksten Geruchskonzentration, da muss er einfrieren. Da darf er sich nicht mehr bewegen, sitzen, stehen, liegen, glotzen, fertig, mehr darf er nicht. Er darf auch nicht piepen, er darf nicht bellen und er darf schon gar nicht kratzen.
Und haben wir vorhin sehr eindrucksvoll gesehen.
Genau, und das hat das Dolche sehr schön gezeigt.
Genau, er hat sich gesetzt und hat zu Frauchen sich umgedreht. Und
er hat dorthin geguckt und hat sich dann zu mir umgedreht. Hast du es auch gesehen und hat dann wieder dahin geguckt.
Genau, ich nenne diese auf nicht mit Sprengstoff, den gibt es bei uns Haus jetzt weniger, nenne ich das um Hilfe bitten. Wenn er an eine Sache nicht herankommt, dann fragt er um Hilfe.
Und genau das ist ein sehr, sehr guter Ausdruck. Das ist nämlich exakt der Blick.
Ja, um Hilfe bitten.
Können wir dann vielleicht bei der übernächsten Sendung mal machen. Rettungshundeausbildung richtig und falsch. Das ist das, was ich...
Also wir haben noch 3 Sendungen vor uns,
wie ich mindestens, das so sehe. Genau. Das ist das, was ich in der Rettungshundeausbildung, die ich Gott sei Dank sehr, sehr gut lernen durfte, nämlich in Österreich und in Holland, als Anzeigeblick kennengelernt habe. Genau das ist es nämlich. Frauchen, komm, guck mal, ich brauche dich, ich komme hier nicht weiter.
Richtig.
Um exakt das, exakt das ist es nämlich.
Ja, genau. Ja. Wunderbar. Also das sind jetzt, gehört das jetzt zu den Detektionstechnologien?
Also Detektion ist ja eigentlich nichts anderes.
So wie Detektiv.
Genau, ist ja nichts anderes als spüren, aufspüren. Also ein Detektiv spürt dann, Schirmmütze und Lupe. Und Zeitung mit Loch oder wie auch immer, den Missetäter auf. Nein, Detektion heißt nichts anderes wie aufspüren. Und Detektionstechnologien, das ist alle Arten von Dingen, die einem helfen können, etwas aufzuspüren. Das geht vom, also in Sachen Sprengstoff, vom Gaschromatographen über Anzeigepapiere, über Sprengstoffspürhunde, über gibt es ja mittlerweile Beutelratten, Schmetterlinge, was auch immer sich da mittlerweile so tummelt an Möglichkeiten, um Sprengstoff zu detektieren bzw. aufzuspüren und anzuzeigen. Dieses Institut an der Uni Bonn-Rhein-Sieg, das nennt sich Institut für Detektionstechnologien, denn die kümmern sich besonders um die Möglichkeit, Sprengstoff aufzuspüren. Und daher auch ihr Interesse an Hunden. Und die sagen nach wie vor, es gibt also bisher noch nichts, was dem Hund auch nur annähernd das Wasser reichen
könnte. Auch nicht die Beutelratten?
Nee, die sind vor allen Dingen, die Beutelratten sind zu kurzlebig. Die leben nicht so lange. An dem Hund haben sie ja viel länger Freude.
Ja, okay.
An dem Hund haben sie viel länger Freude.
Wenn der nicht in die Luft geht.
Genau. Ein Lebhund, genau, wenn der ordentlich angelernt ist. Ich gehe jetzt mal hier von unserem normalen Sprengstoffspürhund aus. Ich spreche hier nicht über Minenspürhunde, über die spreche ich nicht, weil ich von denen nicht genug weiß. Aber wenn der Hund vernünftig ausgebildet ist, bringt er sich damit nicht in Gefahr, sich und seinen Hundeführer, wenn er einfach gelernt hat, ordentlich anzuzeigen. Ist das kein gefährlicher Job für den Hund? Nein, es ist auch so, dass der Mensch natürlich zu dem Hund eine ganz andere emotionale Bindung hat als zu Beutelratten oder Ähnlichem.
Ja, ja.
Und diese Bindung zum Hundeführer ist übrigens auch was, womit dieses Institut also sehr, sehr viel Kopfschmerzen gehabt hat, zu versuchen, die Hundeausbildung zu evaluieren, ohne gleichzeitig die Führer-Hund-Bindung mit dabei zu haben. Und das Rätsel-Lösung ist die, sie kriegen das dann nicht raussortiert. Das ist dermaßen eng miteinander verquickt und verwoben.
Also das hätte mich auch sehr gewundert.
Nein,
also
kriegen sie nicht. Ja. Sie kriegen das nicht raus. Also dieser Unsicherheitsfaktor Mensch, und das ist natürlich auch für uns wichtig. Dieser Unsicherheitsfaktor Mensch ist einfach riesig bei der Arbeit des Spürhundes. Ich kann meinen Hund wirklich stören bei der Arbeit. Ich kann ihn wirklich in eine falsche Anzeige reindrücken. Ich kann ihn aus einem Suchfluss, wo er gerade dabei ist, den Stoff anzuzeigen, kann ich ihn wieder rausholen. Das muss ich natürlich wissen, wie man das macht, um es ja nie zu tun, um das immer zu vermeiden.
Also wenn man zu schnell so ist brav sagt oder...
Da gibt es für das hängt, also das ist jetzt das Spezielle, ist jetzt zu, ich sag mal, das hängt sehr vom Hund ab, vom einzelnen Hundeführer. Wichtig ist nur, dass ich wissen muss, ich muss ganz, ganz genau wissen, was ich tue und was ich nicht tue, sonst störe ich meinen Hund in der Arbeit, ganz stark.
Dieses Stören eines Sprengstoffhundes, also er ist jetzt gerade an der Suche, er würde sich jetzt setzen und jetzt zu Ihnen gucken, ist das eindeutige Zeichen, dass Sie hingehen können, dass es passiert ist?
Ich würde sogar versuchen, ihn, wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich, also da gibt es natürlich natürlich auch verschiedene Arten von der Anzeige. Es gibt Anzeigen, wo ich weiß, bam, jetzt hat er es. Mhm. Jetzt hat er es, da gibt es überhaupt gar kein
Vertun. Bam ist aber in dem Fall ein schlechtes Wort,
gell? Nein, bam. Es heißt, nein, er sitzt, er starrt, und der macht so viel Druck auf den Stoff, dass ich weiß, das ist jetzt, das der hat keine Zweifel. Ja. Er hat keine Zweifel, das ist es. Mhm. Es gibt aber auch so, dass ich das Gefühl habe, jetzt zögert er. Und das kommt halt häufiger vor schon. Mhm. Er zögert, er ist sich nicht so ganz sicher, ist das die richtige Stelle oder lieber da drüben. Dann versuche ich ihn weiterzuziehen. Weiterzuziehen bedeutet, ich drehe mich einfach um und gehe in eine andere Richtung. Ach, oder ich sage ihm, such hier.
Und wenn er dann darauf hingeht?
Reagiert er drauf, dann weiß ich, ah, da war er nicht so sicher. Mhm. Bleibt er aber da, dann weiß ich, okay, dann...
Ja, ja.
Jo, wir sollten ja mal kurz, nicht nur unterbrechen, ich habe noch eine Frage dazu. Wir sprechen immer einen Sprengstoff immer ohne Zünde und kein...
Nicht verdämmt, genau.
Nicht verdämmt. Ja. Was ist denn mit diesen Materialien, die jetzt im Flugzeug zum Beispiel beim Landung oder im Koffer auch sein können, mit dem Zünder drin, mit dem elektronischen Zünder, elektrischer Zünder, was damit?
Also die Zünder, solange der Zünder allein da ist, allein im Koffer ist, tut er keinem weh. Erst wenn der Zünder mit seinem Sprengstoff dabei ist, den ja der Spürhund wieder aufspüren kann, dann tut er unter Umständen einem weh.
Mhm. Das kann mal genauso gut bei einer Veranstaltung sein, ne? Großveranstaltung, richtig, dass irgendwo der Zünder schon dran ist.
Solange der Zünder ohne Sprengstoff da rumliegt, soll er von mir aus gerne da liegen.
Ja, aber wenn der Zünder jetzt schon am Sprengstoff angeschlossen wäre,
ja,
schicken Sie den Hund dann auch hin?
Natürlich. Das weiß ich doch vorher nicht.
Sie wissen ja nicht, wann die Zündung, wenn das losgeht.
Das ist schon richtig, ist klar. Das heißt, eine Gefährdung ist, wenn man sich in diesen Filden überhaupt aufhält, theoretisch immer gegeben.
Immer gegeben.
Praktisch ist es aber so, da in der Zeit, wo wir arbeiten, wäre es, ich sag mal, ein Kunstfehler aus Sicht der Attentäter, wenn das Zeug dann schon losgehen würde. Da ist nämlich noch keiner da.
Ach so,
also die wollen ja nicht, dass das nachts um zwei losgeht, wenn gerade die Putzfrauen unterwegs sind.
Ja.
Weil das steht, ja, vielleicht kriegt das so eine kleine Meldung in der Presse. Was sie aber wollen, ist die erste Seite mit zwei Balken drunter.
Ja, ja.
Und das kriegen sie erst dann, wenn es hochgeht, wenn dort die Zielpersonen anwesend sind.
Und da sind sie schon wieder weg.
Sind wir schon wieder weg. Genau. Und da hat mein Hund nämlich alles schon abgespürt.
So. Wir haben ja hier, holländisch kann ich nicht, aber hier unseren kleinen Dive. Und welche Spezialaufgaben kann man ihm denn zumuten? Er ist ja klein und wendig.
Das Dive ist, nochmal für die Radiohörer, die Sie ja leider nicht sehen können.
Kleiner Spitz.
Das Dive ist ein Schipperke. Das Dive ist kein Spitz.
Es sieht aus wie ein gut ausgekämmter Spitz.
Und ich glaube, es ist dem Dive auch ziemlich egal, ob es ein Spitz ist oder nicht. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, also es ist schon spitzartiger, das ist schon richtig. Das Dolfje ist natürlich viel kooperativer als kleiner Schäferhund. Es ist viel kooperativer als Spitze, die ja doch eigentlich gerne so ihr Ding machen. In aller Regel
sind ja für Hofhunde gezüchtet.
Genau, sind dazu gemacht, so selbstständig ihr Ding zu machen. Mhm. Das Dolfje ist also ein sehr, sehr anhänglicher Hund, ein sehr kooperativer Hund, ein extrem dickköpfiger Hund, viel dickköpfiger als meine großen Schäferhunde. Das Dolfje wiegt gute 5 Kilo, ist also wirklich sehr, sehr handlich. Natürlich ist es klar, die komplette Festhalle auf der Messe wird das Dolfje nicht abspüren können. Dafür ist es nämlich zu klein. Dafür hat es einfach die Puste nicht. Dafür ist es aber auch gar nicht da.
Mhm.
Das Dolfje kann aber dafür etwas, womit unsere großen Hunde Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einer großen Messe oder bei einem großen Event Omnibusse haben, die abzuspüren sind oder auch das inklusive Gepäck und allem, damit halt gar keiner erst irgendwas rausbringt. So, da haben unsere großen Schäferhunde schon die Schwierigkeiten, denn die werden dazu angehalten, in ihrer Ausbildung möglichst nichts zu berühren und schon gar nichts umzuwerfen.
Ah.
Das heißt, die dürfen also nicht durch die Masse des Gepäcks pflügen, bis sie dann irgendwann, bis die Koffer links und rechts spritzen, die irgendwann hinten angekommen sind, sondern die müssen also sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr diszipliniert zu Werke gehen und dürfen nach Möglichkeit auch nirgendwo anstoßen.
Mhm.
Das ist natürlich in sowas wie einem Reisebus oder sowas wie einem vollbeladenen LKW praktisch nicht möglich. Das heißt, den Reisebus, da ist der Hund dann nach einem Bus fix und fertig, einfach weil er sich fürs Rangieren schon so anstrengt. Bei dem großen LKW ist es dann so, dass es sein kann, dass
sie... Fürs Rangieren anstrengend?
Rangieren. Der Hund muss ja rangieren. Der muss ja vorwärts, rückwärts. Muss unter den Sitz, dann wieder rückwärts, aus dem Sitz
das
wieder draußen.
Ich nur noch mal hören,
und das Ganze möglichst ohne zu berühren. Also das ist schon ein ganz schöner Nervenstress für den Hund.
Ja.
Jede Aufmerksamkeit, die er fürs Rangieren, um das nochmal zu gebrauchen, das Wort, die er fürs Rangieren benutzt, hat er ja fürs Spüren nicht mehr. Die haben ja nur 100% Aufmerksamkeit, auch die Spürhunde.
Ja.
So, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, der große LKW, der die Baustelle von der Großbank beliefern soll, dann muss ich entweder komplett abladen lassen, um das abzuspüren, oder ich habe einen Hund, der so klein ist, dass der wunderbar da überall zwischendurch kann das dann eben abspüren kann. Mhm. Natürlich ist klar, Däufchen oder Hunde, die so klein sind, sind nicht geeignet für Aufgaben, die jetzt ellenlang sind oder die sehr viel Laufarbeit.
Aber die kommen in alle
Löcher. Aber sie kommen eben in alle Ritzen rein, wo die Großen nicht hinkommen. Und das ist natürlich ihr Spezialgebiet.
Toll.
Also auch Vorstandsfahrzeuge zum Beispiel haben wir schon, Innenraum-Vorstandsfahrzeuge haben wir schon sehr schön abgespürt. Und das können die Großen gar nicht, da kommen die gar nicht hin.
Jetzt gibt es ja ganz viele Arten von Sprengstoff. Es gibt doch jetzt nicht nur die zwei Sorten.
Nein, es gibt ganz viele Arten.
Ganz viele? Stimmt, ja. Und wie viele kann er jetzt aufspüren?
Also wir haben einen Grundstock von 15 Sprengstoffen, die zum Teil diese sogenannten gewerblichen und militärischen Sprengstoffe darstellen, zum Teil aber auch das, was man als Grundstoffe für diese sogenannten Selbstlaborate verwenden kann. Selbstlaborate sind also irgendwelche, Hausfrauenbomben, die mit Internetanleitungen selber herzustellen sind. Also ich erinnere da an das berühmte Unkrautex mit Zucker. Das ist ja auch nicht ohne. Also das hatte ja auch eine ganz berühmte, ganz ordentliche Sprengwirkung. Also das würde dann, Unkrautex mit Zucker, das wäre dann so das klassische Selbstlaborat. Davon haben wir auch einige Grundsubstanzen und damit trainieren wir die Hunde häufiger. Es gibt Substanzen, die auch sehr gefährlich sind, die aber aus technischen Gründen schwer von uns vorzuhalten sind, wie zum Beispiel das THTP, was eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, das ist zwar extrem ungemütlich, sehr, sehr ungemütlicher Sprengstoff, hat sich aber nach einer halben Stunde bereits in Kristalle verwandelt, beziehungsweise neutralisiert sich dann selbst. Das heißt, dass...
Ist das dann ungefährlich, oder?
Das dann vorzuhalten, wäre aus diesem Grund überhaupt gar nicht möglich. Ist es nicht unbedingt ungefährlich, aber ich sag mal so nach 2 Stunden etwa ist es dann weg. Da ist es dann auch ungefährlich. Da sind wir dann sehr froh, dass wir unser Institut haben. Die können uns dann kleine Prüfkörper bedampfen mit diesem Stoff, dass die Hunde sowas zumindest schon mal gesehen haben, würden wir sagen, gerochen haben, sagen wir für die Hunde. Natürlich haben wir auch immer offene Ohren für Entwicklungen, die auf dem Markt sind. Wenn wieder irgendwo leider ein Sprengstoffanschlag geplant war, das Erste, was wir gucken, was hatten die für Substanzen, wo war das versteckt, wie ist es entdeckt worden? Nicht deshalb, weil wir besonders sensationslüstern sind, das sind wir überhaupt nicht, sondern weil wir uns einfach da auch immer weiterbilden wollen. Wir arbeiten auch mit anderen Sprengstoffen, die wir nicht haben. Wir arbeiten auch mit Großmengen. Die haben wir auch nicht, weil das einfach ganz andere Lagerbedingungen sind, die wir nicht erfüllen, die auch ganz, ganz kompliziert wären zu erfüllen. Da können wir aber auf Kollegen zurückgreifen. Wir arbeiten auch in Holland. Auch diese Leute dort vom Nederlandse Bond voor de Diensthond, die haben auch Großmengen, die haben auch nochmal ganz andere Substanzen, sodass unsere Hunde jetzt nicht nur unsere 15 Mischungen kennen, sondern dass die auch wirklich auch aus aller Herren Länder und alle möglichen Substanzen.
Also das Deiche könnte 15 Substanzen.
Kann sie, plus diejenigen, die wir noch bei unserem Kollegen in Sachsen, mit denen wir jetzt wieder arbeiten werden, plus noch bei denjenigen, die wir beim Nederlandse Bond haben
dieses
werden.
Dieses kleine Hundchen, toll.
Ja, genau.
Ich gucke jetzt voller Bewunderung, gucke ich jetzt hier auf dieses ruhig schlafende Hundchen. Ganz toll. Also das ist jetzt so, diese Ausbildung, muss man jetzt an so einem Hund immer dranbleiben. Der muss immer trainiert werden, sonst würde er es auch verlernen, so wie andere.
Ach, ich sag mal, ob er es verlernen würde, also ganz ehrlich, wir trainieren natürlich auch immer zu wenig, das ist klar. Wer sagt schon, ich trainiere genug? Also ich würde es nicht sagen. Wir trainieren regelmäßig, wir könnten sicherlich mehr trainieren. Ich glaube, also sie müssen immer trainiert werden, das stimmt. Also wir sind mindestens 2-mal im Monat machen wir eine größere Übung. Übung bedeutet nicht nur bei uns zu Hause, sondern wir haben also Gewerbetreibende bei uns in der Gegend. Die sind so nett und lassen uns bei ihnen in den Werkstätten arbeiten, an den Omnibussen arbeiten, in der Gaststätte arbeiten. Dass die Hunde also mal wieder echtes Leben haben, nicht nur bei uns an dieser Sprengstoffwand, die sie vielleicht bei uns auf der Seite gesehen haben, sondern eben auch unter allen denkbaren und undenkbaren Umweltbedingungen, dass die Hunde da immer wieder frisch bleiben.
Ja. Ganz toll.
Ein bisschen verschnaufen, ein bisschen Musik dazu. Ist wirklich eine Bombensendung, aber ungefährlich, Für Sie jedenfalls zu Hause.
Ich habe dir gesagt, das wird eine Bombe.
Ja, ist ja gut.
Ich habe jetzt nochmal jetzt als Klarheit, wir haben Schutzhunde, Sporthunde, wir haben Polizeihunde. Und da habe ich jetzt hier in der Zeitung gelesen, das ist die Zeitung für Schäferhunde.
Genau.
Genau, und da steht hier so ein Satz. Also da hat jetzt jemand einen Triple-Rekord.
Der Helmut Sportkollege Huber. Helmut Huber, genau.
Genau.
Ganz alter Fahrensmann.
Ja, ja, und da steht hier der Schutzdienst des Teams ließ kaum Wünsche übrig. Sensationelle Griffe, eindrucksvolles Verbellen und druckvolle Bewachungsphasen bei absoluter Führigkeit ergaben 97 Punkte. Also das wollen wir jetzt mal erklärt haben. Das ist jetzt der Sporthund, dann gibt es Schutzhund und dann gibt es Polizeihund. Damit würden wir aussteigen, aber wir machen bestimmt noch 1 bis 2 Sendungen, wie ich das so sehe.
Würde ich natürlich gerne mitmachen, finde ich auch sehr spannend. Jetzt nochmal hier, also Helmut Huber ist natürlich ein ganz großer seines Fachs und 97 Punkte auf so einer Weltmeisterschaft oder auch Bundesligaprüfung, das ist natürlich ein Traumergebnis für den Schutzhundesportler. Wir sprechen hier von Sporthunden. Was der Sporthund, um das mal abzugrenzen, was den Sporthund, der ja landläufig auch Schutzhund heißt, das heißt ja dann auch Schutzdienst. Die Schutzhundprüfung heißt zwar nicht mehr Schutzhundprüfung, sondern Vielseitigkeits- und Gebrauchsprüfung oder so ähnlich. Aber de facto im Volksmund ist das immer noch Schutzhundesport.
Richtig,
so,
ja.
Hat ein Schutzhundesport, hat das irgendwas zu tun mit dem, was wir als Schutzhunde im Dienst mit haben? Hat das irgendwas zu tun mit den Schutzhunden der Polizei? Von der Ausbildung her hat es gewisse gemeinsame Schnittmengen, aber es hat auch ganz viel Unterschiedliches. Wichtig ist, alle drei, also sowohl der Sporthund, wenn man jetzt einen wirklich guten und sehr, sehr geeigneten Sporthund hat, als auch der Schutzhund für den privaten Sicherheitsdienst, als auch der Polizeischutzhund, müssen über das verfügen, was man sehr ausgeprägte und stabile Triebanlagen bezeichnet. Um das nochmal genauer zu sagen, ist vielleicht so ein bisschen schwammiger Begriff für jemanden, der nicht vom Fach ist. Das bedeutet, dass der Hund, sehr starke Interessen hat in Richtung Beutetrieb, aber dass der Hund auch, also Spiel, sage ich mal Spielzeug, kann man so stehen lassen, genau, Spielzeug, dass der Hund aber auch ein sehr gutes Selbstbewusstsein hat, sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein, auch sehr gute und leicht abrufbare Aggressionsbereiche, wobei Aggression bitte nichts damit zu tun hat, dass der jetzt der Oma in die Wäsche geht, sondern Aggression heißt ja, wenn man es mal vom lateinischen Wortsinn her, nämlich agredi, aufwickelt, es ist eine ganz starke Durchsetzungskraft. Es ist also eine Durchsetzungskraft, die Interessen oder ein ursprüngliches verfolgtes Interesse auch gegen Widerstände durchzusetzen. Und das müssen alle drei mitbringen, wenn sie sich ideal für die Ausbildung eignen sollen. Auf welche Teilbereiche nachher besonders viel Wert gelegt wird, das ist dann bei den einzelnen Sparten unterschiedlich. Der Schutzhund, also der Schutzhund jetzt vom VBG-Sport, muss idealerweise sehr ausgeprägte Möglichkeit oder Fähigkeit zum Kooperieren, also sprich zur Unterordnung mitbringen. Der muss sehr, sehr belastbar sein. Belastbar heißt also, dass er möglichst nicht sehr beeindruckbar sein darf von äußeren Merkmalen. Er muss eine gute Führigkeit aufweisen. Das kommt ja hier auch vor. Führigkeit bedeutet, dass der Hund, also wenn der Hundeführer was von ihm will, sich nicht ständig durch irgendwelche Unaufmerksamkeit hindurch schreien müssen soll, sondern dass der Hund tendenziell eine gute Grundaufmerksamkeit zu seinem Hundeführer mitbringen muss. Natürlich ist klar, dass dann aus dieser idealen Voraussetzung etwas wird. Das macht dann der einzelne Hundesportler und da ist der Huber sicherlich ein sehr, sehr fähiger Mann, ein ganz großer. Der Schutzhund für die private Sicherheit braucht vor allen Dingen gute Nerven, gute Belastbarkeit, guten Beutetrieb. Nicht zu viel. Zu viel Beute ist gar nicht gut bei einem Diensthund. Er braucht auch ein gesundes Durchsetzungsvermögen. Er braucht aber vor allem eins, und zwar
gegen
ganz...
Gegen was? Gegen wen?
Durchsetzungsvermögen. Damit meine ich, dass der Hund einfach bei dem bleibt, was er sagt. Also wenn jetzt der... Wir hatten vorhin unseren Familienvater, der einen über den Durst getrunken hat. Der ist halt leider, kommt dann sein schlechter Charakter zum Vorschein. Und der hebt jetzt die Bierflasche und will also tatsächlich der armen Dame vom Sicherheitsdienst damit eine überbraten. Dann darf das den Diensthund im privaten Sicherheitsdienst natürlich nicht beeindrucken. Das heißt, er darf dann vielleicht ein bisschen zur Seite gehen, damit ihn die Bierflasche nicht trifft. Aber dann muss er dem Menschen unmissverständlich klar machen, hör mal zu, mein Frauchen, lässt du mal schön in Ruhe, das machst du mal besser nicht. Das heißt, er darf sich da nicht beeindrucken lassen. Was der aber vor allen Dingen braucht, und das ist etwas, was was auch von den Kollegen in der Sicherheit gerne unterschätzt wird. Der Hund braucht ganz, ganz, ganz viel Belastbarkeit. Das heißt, der Hund braucht eine extrem hohe Reizschwelle. Hohe Reizschwelle bedeutet, es muss sehr viel passieren, damit der aus der Haut fährt. Muss man immer so genau erklären, weil hoch und Reiz, das hört sich immer an wie, nee, der muss schnell aus der Haut fahren. Nee, genau umgekehrt. Es muss ganz, ganz viel passieren, damit er aus der Haut fährt. Dann muss es natürlich auch überzeugend sein, aber er muss auch in dieser hohen Reizlage immer ansprechbar sein. Das heißt, der darf nie so abdrehen, dass er das Kommando zum Aufhören nicht mehr hört. Also da muss immer der Knopf am Schalter, der Finger am Schalter, der muss immer da sein und der muss auch immer funktionieren, dieser Schalter. Ansonsten taugt der Hund für den Sicherheitsdienst nichts. Also unkontrollierte Paranoiker sind peinlich, haben aber im Sicherheitsdienst nichts verloren. Leider hat sich das noch nicht überall rumgesprochen. Wir kriegen also immer auch mal Hunde angeboten, wo man dann zwischen den Zeilen bei der Charakterbeschreibung lesen kann, das ist also ein Hund, der überhaupt nicht funktioniert, der kennt nur eins und das ist Klappe auf, Klappe auf, Klappe auf. Und da muss ich den Leuten sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was ein Sicherheitsdiensthund können muss? Der muss ganz, ganz viel können und das kann ihrer ganz offensichtlich nicht.
Da war auch ja so, Menschen kaufen sich einen Hund und sagen, ich möchte Diensthundführer werden. Die kommen ja auch zu Ihnen.
Ja, das ist eine tolle Sache. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Noch toller wäre es natürlich, Sie würden vorher fragen, was für einen Hund soll ich denn kaufen?
Ja, aber das ist unser nächstes Thema.
Ja, genau, aber das ist so eine Wunschvorstellung. Das passiert häufig genug nicht. Nein, ich finde es klasse. Also ich habe gerade neulich erst wieder einen Kollegen da gehabt aus im Köln-Bonner Raum, der hat eine wirklich super, super, super tolle Malino-Hündin geschenkt bekommen oder für ganz kleines Geld, weil die irgendwie dem ehemaligen Besitzer vielleicht nicht überdreht genug war. Also ich habe selten so einen guten, klaren, charakterstarken und intelligenten Hund im Malino-Kleid gesehen wie bei dieser Hündin. Oh. Und ich habe die beiden überprüft, die wollten also ihre Überprüfung haben, habe ich gemacht und habe denen also volle Punktzahl, habe die nach Hause geschickt und habe gesagt, Leute, klasse, gefällt mir nur gut. Guckt, dass ihr nicht in schlechte Ausbilderhände geratet, guckt, dass ihr genauso euren Stiebel weiterfahrt, das macht ihr richtig klasse. Weil der Hund muss vor allem eins sein und es ist gelassen. Der muss ganz große Gelassenheit
haben. Warum macht die da jetzt bei Ihnen nicht weiter?
Der ist zu weit weg.
Ach so.
Der ist zu weit weg. Also der kann, wenn ich jetzt mal wieder ein Seminar mache, dass er wirklich 3 Tage am Stück machen kann, dann hat das Sinn für den. Aber der Mann hat knappe 200 Kilometer.
Ach so.
Und das so, also einfach. Und das so zweimal die Woche bei einem Lohn, was also ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bekommt, ist überhaupt nicht darstellbar. Also da kann ich nur ihm suchen helfen, bei jemandem Guten, den er da vor Ort hat. Wir haben auch schon das ein oder andere da angeguckt, also eher angeguckt und mich dann gefragt. Ich hoffe, dass ich im zeitnah jemanden finden kann, wo er dort gut arbeiten kann. Aber ansonsten, wir sind so weit weg, das ist nicht darstellbar. Weil dafür verdient man im Sicherheitsdienst zu schlecht. Ja.
Und dann haben wir noch den Polizeihund, aber da gibt's nicht viele.
Der Polizeihund, doch, da gibt's also Polizeischutzhunde, gibt es sehr, sehr viele, ist ganz klar. Jetzt ist es, wie wir vorhin schon gehört haben, ist es so, dass wir natürlich auf einer ganz anderen rechtlichen Grundlage unterwegs sind. Also die Polizei darf Hunde hinterher schicken, die muss das sogar. Da gibt es also diese sogenannten Zugriffshunde. Das sind die, von denen der kleine Sicherheitswachmuckel immer so träumt. Das sind dann die, die tatsächlich hinterher geschickt werden. So einen Hund weiß ich aber nicht, ob man den unbedingt zu Hause auf dem Sofa haben möchte. Also nicht, dass das nicht auch feine Kerle sind, aber das sind schon Hunde, die haben dann eine Extremgebrauchsanweisung. Also jeder Diensthund hat so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung, wo man einfach wissen muss, das geht mit dem nicht. Man darf auch nichts Unmögliches verlangen von einem Hund, der also nachts wirklich kompromisslos in die Verteidigung gehen soll. Kann ich nicht tagsüber auf den Markt spazieren gehen und verlangen, dass er das alles vollkommen locker und mit links wegsteckt.
Das wäre dann mit Beißkorb wahrscheinlich.
Oder? Ja, das wäre entweder mit Beißkorb oder mit Stress. Und da muss ich dann sagen, also jetzt mein eigener Diensthund, der äußerst belastbar ist, werde ihn in einer der nächsten Sendungen mal mitbringen, der also äußerst belastbar ist, ein ganz, ganz friedlicher Familienhund. Wenn der aber außerhalb ist, hat er natürlich auch schon immer so ein kleines waches Auge. Und da gibt es auch Möglichkeit für Missverständnisse, bedeutet, dass er Situationen missversteht.
Da haben wir auch so verschiedene Fragen.
Genau, das ist möglich. Und nur dafür muss ich ihn schützen, also das Publikum schützen und ihn schützen. Und deswegen kriegt er dann in solchen Situationen einen Beißkorb auf.
Ja, also das ist genau das.
Ja, aber da sind die Polizeidiensthunde, die haben natürlich ein viel, viel größeres Augenmerk auf die Verteidigungsleistung, auf die Leistung, ich sag mal jetzt, der puren Aggression. Die müssen nicht unbedingt nachmittags mit ihren Hunden übers Volksfest laufen, wie wir das mit unseren Hunden im Sicherheitsdienst gelegentlich mal tun müssen. Bedeutet, die müssen diese Hunde müssen auch belastbar sein, ist klar. Nur wir im Sicherheitsdienst müssen einen noch viel größeren Wert auf die Belastbarkeit und auf die Ruhe und auf die Stabilität von unseren Diensthunden legen, als es die Polizei spannend. Muss.
Endlich ist mir das mal klar geworden. Das war eine super interessante Ausführung. Da habe ich jetzt endlich auch mal die Unterschiede verstanden. Ist das jetzt diese High-End-Ausbildung, die auf der Homepage steht?
Also das, was ich auf dieser Homepage meine mit der High-End-Ausbildung für die Schutzhunde im privaten Sicherheitsdienst. High-End-Ausbildung ist für mich der ideal geeignete Schutzhund für den Sicherheitsdienst gemeinsam mit dem ideal geeigneten Hundeführer. Mhm. Das ist natürlich ein traumhaftes Paar. Sowas, also mit sowas durfte ich auch schon zusammenarbeiten, der allerdings nicht aus meiner Schule kam, muss ich sagen. Aber der ein Kollege aus Nordhessen, wo ich sagen muss, das war perfekt, das hat auf beiden Seiten gepasst. Was meine ich mit High-End-Ausbildung? High-End-Ausbildung bedeutet, dass der Hund ruhig, gelassen, aufmerksam zu seinem Hundeführer immer die Umwelt im Blick, blitzschnell bei Situationen verteidigungsbereit, wo es darum geht, den Hundeführer zu verteidigen oder auch mal was durchzusetzen. Das bedeutet, ich schicke den ja nicht zum Beißen, das hatten wir ja vorher schon, sondern ich muss den auch mal anstellen können. Anstellen bedeutet, ich gebe dem einen Reiz oder ein Signal, daraufhin wechselt er sofort in eine aggressive Stimmung, bedeutet, der bellt dann sehr aggressiv, geht so ein bisschen nach vorne in der Leine und macht meinem Gegenüber klar, oh, die ist zwar ganz nett, aber ihr Hund ist es offenbar nicht, also mache ich mal besser das, was sie sagt. Wechselt aber, und das ist eben auch wichtig, was gerne vergessen wird, wechselt aber aus dieser aggressiven Stimmung auf ein weiteres Signal sofort wieder zurück nach ruhig und neutral.
Das habe ich nochmal extra gefragt.
Und kann dann aber eben auch locker durch eine Menschenmenge durchgeführt werden, ohne dass ich denke, oh je, der macht jetzt Kleinholz. Also das ist eine High-End-Ausbildung. Sowas ist traumhaft, sowas ist wunderbar. Also mit sowas zusammenzuarbeiten ist einfach nur ein Gedicht. Sie können auch Objekte, damit meine ich jetzt Einsatzgebiete von Hundeführerteams bearbeiten, die sonst sehr, sehr schwierig wären, wo sie sehr viele Probleme hätten mit Gewalt. Also ich sage jetzt mal so Klammer auf Problemviertel, Klammer zu, weil diese Form der Deutlichkeit einfach etwas ist, was auch auf Problemgruppen, Randgruppen, problematische Jugendliche, die ja manchmal mit, manchmal ohne Grund die Kommunikation mit der Erwachsenenwelt eigentlich schon abgebrochen haben, die reagieren deshalb so gut, weil es einfach sehr authentisch ist. Der Hund kommt ganz authentisch rüber. Die wissen genau, machst du das, macht er das. Wunderbar, klare Ansage, haben die keine Probleme damit. Und wir haben danach, nach so einer Ansage durch den Hund, auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute und fruchtbare Diskussionen gehabt. Das geht aber eben wirklich nur mit so einem High-End-Hund. Und einem High-End-Hundeführer. Ja, was ich aber denn eben auch bei dieser Seite stehen habe, es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder so sein muss. Weil erstens mal ist nicht jeder Hund dafür geeignet. Weil da braucht man schon sehr viel Glück, dass man sehr, sehr gutes Ausgangsmaterial haben muss. Ja, es gehört auch Glück dazu, absolut. Und es muss auch jeder Hundeführer geeignet sein. Denn das wichtigste Instrument des Hundeführers hängt nicht an der Leine, sondern sitzt zwischen den Ohren. Das muss beides passen. Bedeutet aber, auch wenn man jetzt nicht ganz so ideale Paare vorfindet, ja, den Rohstoff. Damit muss ich ja arbeiten. Dann ist überhaupt keinem damit gedient, dass ich die Nase rümpfe und sage, ach, hol dir einen anderen Hund. Das ist nicht das Ding, sondern ich muss gucken, wie kriege ich dieses Team dazu, dass sie bestmöglich einsatzfähig sein werden nach diesem Seminar. Ich habe es schon mal angedeutet. 6 Beine sind heile in den Dienst gegangen und 6 Beine kommen bitte heile aus dem Dienst wieder raus. Und alles, was sonst so auf der Straße rumgelaufen ist, ist auch noch heile. Und dann haben wir schon mal einen ganz, ganz guten Dienst geleistet.
Ganz super. Ein wunderbares Schlusswort. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, denn ich habe hier noch ganz viele unerledigte Fragen. Ich verabschiede mich ganz herzlich von unseren Hörern, von Claudia Petschul, Diensthunde Rhein-Main. Schauen Sie also auf unsere Homepage und genießen Sie die Homepage. Sie ist unglaublich informativ. Ich habe mich festgelesen, war super spannend mit Ihnen. Vielen Dank und ein Schlusswort.
Und vielen Dank auch an die Hörer. Und ich komme gern wieder her, beantworte auch Hörerfragen. Sicherlich ist das über die Homepage von Hundimedia ganz gut machbar. Also schreiben Sie ruhig, mailen Sie ruhig. Wir nehmen die Fragen dann in die nächste Sendung mit rein. Und wie schon gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten und vielen Dank.
Da freuen wir uns drauf. Tschüss.
Tja,
tschüss.
Und das Däufchen, wo ist das Däufchen denn?
Däufchen liegt und schläft. Leider kann sie nicht auf Kommando laut geben, aber ich glaube, das wäre auch so grell, würden die Mikrofone eben hier den Dienst quittieren.
Also, es war kein Versprechen, aber nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Das war wirklich eine Bombensendung, ohne dass was passiert ist. Ja, tschüss.